Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Willkommen im neuen Jahr 2026 zum IP Courses Podcast. Wenn es Ihnen so geht wie mir, dass Sie über die Weihnachtsfeiertage einige Kekse gegessen haben, könnten Sie Sorge haben, was Ihren Blutzuckerspiegel betrifft. Die Frage ist, ob das jetzt einfach verspätet ist. Fabian.
Hallo im neuen Jahr. Hallo an unsere Zuhörer. Ja, es geht tatsächlich heute um Blutzuckermessgeräte. Ich finde, das Coole an unserem Job ist, dass man sich ganz oft mit Technologie beschäftigen darf, die auch wirklich wertvoll für den ein oder anderen ist und so auch, vor allem im medizinischen Bereich, glaube ich. Es gibt Leute, die haben Diabetes und solche Diabetiker haben Probleme mit der Verarbeitung von Glucose im Blut, weil sie einfach das dafür notwendige Hormon, also Insulin, nicht produzieren können. Und um solche Problematiken vorzusorgen, gibt es seit den letzten Jahren sogenannte In-Vivo-Sensorgeräte. Die sind solche Patches, die werden am Oberarm geklebt und da penetriert wirklich ein Sensor die Blutbahn. Und dieser Sensor überwacht kontinuierlich die Glukosekonzentration im Blut.
Eigentlich eine schlaue Sache, die die Lebensqualität sicher sehr steigern kann im Vergleich zu dem, was bisher möglich war. Worum geht's denn in der Erfindung?
Also grundsätzlich, solche Sensoren sind bekannt. Die werden permanent auf den Oberarm gegeben und dann üblicherweise mit einem Lesegerät, das kann mittlerweile mittels Smartphone erfolgen, werden die Analysedaten in vorgegebenen Intervallen abgefragt und dann kann daraus eben die vorgegebene Insulinmenge, die man dann sich einspritzen muss, herausgefunden werden. Was jetzt das Problem ist, zumindest laut dem Erfinder, ist, dass dieses Auslesen von beliebigen Lesegeräten erfolgen kann. Diese sensible Information ist also nicht sicher. Und aus diesem Grund sieht die Erfindung Folgendes vor. Es kann nämlich nur ein Auslesen stattfinden, wenn diese Interaktion zwischen Sensor und Lesegerät vorher authentifiziert wird. Das erfolgt mittels einem privaten Schlüssel und einem öffentlichen Schlüssel. Die werden auf irgendeine Art und Weise abgeglichen. Und erst dann kann man diese Sensordaten analysieren.
Kann man sich gut vorstellen, dass die Sicherheit bei solchen Anwendungen sehr relevant ist. Aber auf der anderen Seite, so ein asymmetrisches Schlüsselverfahren ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Das gibt es ja für alle möglichen Anwendungen. Ich könnte mir vorstellen, dass die erfinderische Tätigkeit durchaus problematisch gesehen wurde.
Genau, während dem Prüfungsverfahren hat es im Wesentlichen zwei Dokumente gegeben, die der erfinderischen Tätigkeit entgegenstanden. Zum einen, die D1, hat es der Prüfer angeführt, war das ein Authentifizierungsverfahren, allerdings für E-Mails. Das war seit über 30 Jahren bekannt. Und das hat im Wesentlichen alle verfahrensrelevanten Merkmale gezeigt, bis auf die Anwendung am Blutzuckermessgerät. Und die D2 war eine aus dem Stand der Technik bekannte Blutzuckermesssensorik. Und der Prüfer hat dann D1 und D2 miteinander kombiniert und gesagt, das ist nicht erfinderisch.
Also eher D2 mit D1 wahrscheinlich.
Nächstliegender Stand der Technik war tatsächlich D1, also das E-Mail-Authentifizierung. Zumindest im ersten Bescheid vom Prüfer.
Finde ich gewagt, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ah, absolut, ja. Also genau das habe ich mir auch gedacht, wie ich das gelesen habe. Die Anmelderin hat es dann auch anders gesehen, hat dementsprechend Eingaben vorbereitet. Sie sind sich nicht ganz einig geworden, dann hat es aber ein Telefongespräch gegeben und im Rahmen vom Telefongespräch haben sich Prüfer und die Anmelderin darauf geeinigt, dass dieser private Code, der da zur Verfügung gestellt wird, ein Barcode ist oder ein anderes Zeichen, das von diesem Lesegerät einscannbar ist. Und dieser einscannbare Code, also ist auf einer Verpackung aufgedruckt und eben auf dieser Verpackung, wo auch dieses Blutmessgerät mitgeschickt wird. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Blutmessgerät und diesem privaten Code. Und dieser private Code wird dann mit irgendeinem Public Code abgeglichen. Und so soll die Authentifizierung erfolgen.
Das heißt, der Kern der Erfindung ist dann eigentlich nicht mehr die Verschlüsselung an sich, sondern die Schlüsselverteilung.
Genau so ist es.
Jetzt geht es ja heute eigentlich um eine T-Entscheidung, also die T123 aus 23. Also irgendwie müssen wir jetzt von diesem an sich noch recht trivial klingenden Erteilungsverfahren weiterkommen. Was ist denn dann passiert?
Ja, es gibt noch einen Zwischenschritt. Wir sind im Pharmabereich. Im Pharmabereich ist sehr, sehr viel Geld im Spiel und es hat dann jetzt offenbar mehrere Mitbewerber gegeben, die sich an dieser Authentifizierungsmethode gestoßen haben. Es hat einen Einspruch gegeben mit 45 Entgegenhaltungen. Es hat dann einen Beitritt eines vermeintlichen Patentverletzers gegeben. Also zusammengefasst, es war ein Einspruchsverfahren die Folge von diesem Prüfungsverfahren und das war wirklich ein irrsinnig breit getretenes Einspruchsverfahren. Also nur, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, es hat 95 Hilfsanträge gegeben, die vorläufige Meinung von der Einspruchsabteilung war 450 Seiten lang, die habe ich mir nicht alle durchgelesen, ich hoffe, du verzeihst mir's.
Aber ich könnte sowieso nicht alles fragen.
Ja.
Klingt aufwendig, klingt nach mehrtägiger mündlicher Verhandlung.
Die mündliche Verhandlung war tatsächlich nur auf einen Tag angesetzt, was ich weiß. Ja.
Das ist aber dann sportlich bei so vielen Hilfsanträgen.
So ist es. Grund ist, dass hauptsächlich die mangelnde Offenbarung diskutiert worden ist, also die mangelnde Ausführbarkeit. Ja. Was jetzt das Hauptargument war, diese vorgeschlagene Verifizierung über diesen privaten Key, der eigentlich auf der Verpackung ist, das ist eine so unsichere Methode, das würde keine Fachperson machen und ist auch sehr unüblich. Und aus diesem Grund bräuchte es eine zusätzliche Information, wie diese Authentifizierung mit diesem privaten Key und diesem Public Key erfolgt. Also eine aus dem Stand der Technik bekannte Authentifizierung kann nämlich hierzu nicht herangezogen werden. Das wäre nämlich einfach viel zu unsicher. Das ist die Hauptargumentation von der Einsprechenden gewesen. Und diese Argumentation hat tatsächlich auch die Einspruchsabteilung übernommen.
Das ist tatsächlich interessant. War denn dieses Sicherheitslevel irgendwie definiert im Anspruch? Weil das
Nein, also es war wirklich sehr allgemein gehalten. Es war einfach irgendein privater Key, es war irgendein Public Key. Und im Rahmen des Prüfungsverfahrens ist ihm dazugekommen, dass dieser private Key eben ein aufgedruckter Barcode oder ein anderes optisches Zeichen ist. Wie diese Authentifizierung jetzt zu erfolgen hat, war nicht Teil des Anspruchs.
Aber es ist ja bekannt, dass asymmetrische Schlüssel typischerweise paarweise generiert werden und der Private Key halt geheim bleibt, während der Public Key öffentlich ist, wie der Name schon sagt. Ja. Wenn ich jetzt einfach auf dem Lesegerät einen Speicher mache aller Public Keys, einfach den Private Key lese, den zugehörigen Public Key herausfinde, fertig.
Genau, aber die Einsprechende hat eben argumentiert, dadurch, dass dieser Private Key eben nicht mehr private ist, weil er ja überall aufgedruckt ist, kann eben dieses bekannte Authentifizierungsverfahren ohne erhebliche Lücken aufzureißen, also sicherheitsrelevante Lücken aufzureißen, nicht angewandt werden. Und aus diesem Grund müsste man da ein bisschen mehr dazu sagen. Und in der Beschreibung ist diesbezüglich aber nichts gesagt worden.
Total spannender Ansatz. Also im Wesentlichen geht es darum, dass die Erfindung einfach
Sicherheitslücken aufreißt.
Ja.
Ja, und sagt ja, das ist unüblich. Und aus diesem Grund bräuchte man nähere Offenbarung, damit man das ausführbar machen kann. Genau, das war der Ansatz von der Einspruchsabteilung.
Aber das heißt, das ist einer der seltenen Fälle, wo es wirklich darauf ankommt, ob das wahrscheinlich sogar gewerblich anwendbar ist oder so in der Art.
Sie haben nicht die gewerbliche Anwendbarkeit in den Mund genommen, aber es ist wohl ein bisschen eine Parallelität dazu zu sehen, das stimmt. Wie gesagt, das ist aber nur im Einspruchsabteilung, ob das hält oder nicht, ist eine andere Frage.
Dann gehen wir vielleicht einen Schritt weiter, ja, weil das ist schon noch irgendwie diffus.
Ja. Was ich nur einwerfen möchte, neben dieser Thematik wurde auch die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung eines Anspruchs 8 diskutiert. Das ist ein zweiter unabhängiger Anspruch. Dieser unabhängige Anspruch wurde auch als Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung angesehen.
Gut, das würde keine Rolle spielen. Egal, wo sie passiert, die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung wäre ja eine solche.
Genau, nur also Fokus drauf, damals ist es im Einspruchsverfahren ist es den Anspruch 8 gegangen, nicht den Anspruch 1, und der dann später Rolle spielen wird.
Merke ich mir fürs Beschwerdeverfahren.
Ja, genau so ist es.
War das auch so aufwendig, das Beschwerdeverfahren? Gab es da auch noch immer 94 Hilfsanträge oder war das dann schon irgendwie?
Ja, also grundsätzlich beim Beschwerdeverfahren wurden auch diese 94 Hilfsanträge mal vorsorglich eingereicht. Später wurden die aber auf circa 20, 24, 25 destilliert.
War das dann überhaupt zulässig? Wir hatten mal eine Entscheidung, wo genau die gleiche Argumentation aus dem Einspruchsverfahren im Beschwerdeverfahren noch einmal vorgelegt wurde.
Bezüglich diesen Hilfsanträgen, die wirklich direkt übernommen worden sind, hat es kein Problem mehr gegeben. Aber wir kommen heute trotzdem noch auf die Verfahrensordnung von der Beschwerdekammer, insbesondere an den Artikel 13.2, wonach Änderungen im Beschwerdeverfahren nach Ladung zur mündlichen Verhandlung überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Also das war dann auch eine Thematik, aber auf das kommen wir später zu sprechen. Auf jeden Fall zurück, es war natürlich auch ein aufwendiges Verfahren, aber die vorläufige Meinung von der Beschwerdekammer, die hat keine 450 Seiten gehabt, sondern die war sehr, sehr knackig. Das waren nur 7 Seiten. In diesen 7 Seiten wurde mal erwähnt, dass dieses Ausführbarkeitsthema von der Einspruchsabteilung überhaupt nicht geteilt wird, nur weil irgendein Nachteil aufgerissen wird, bedeutet das nicht, dass das für die Fachperson automatisch nicht ausführbar ist. Und aus meiner Sicht ist diese Argumentation wesentlich stimmiger als die Argumentation der Einspruchsabteilung. Des Weiteren hat die Beschwerdekammer anklingen lassen, dass es auch die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung des Anspruchs 8 als Überschreitung ansieht und hat dann abschließend gesagt, da nur so viele Punkte undiskutiert sind, wird wohl davon auszugehen sein, dass diese Angelegenheit zurückverwiesen wird an die Einspruchsabteilung. Das war so, mit diesem Mindset ist man dann in die mündliche Verhandlung von der Beschwerdekammer gegangen.
Ein bisschen ein Pyrrhus, beziehungsweise wer hat denn eigentlich Beschwerde eingelegt? Also nur die Patentinhaberin oder auch die Einsprechende?
Nur die Patentinhaberin, die Einsprechende
war überhaupt nicht beschwert.
Genau.
Okay, wunderbar. Ja gut, was ist dann bei der mündlichen Verhandlung passiert?
Jetzt wird's ganz, ganz spannend. Es werden grundsätzlich mal die Punkte durchdiskutiert. Ausführbarkeit, wie gesagt, es bleibt ausführbar. Bezüglich Anspruch 8 hat es dann keine Diskussionswürdigkeit mehr gegeben. In den zuletzt vorgelegten Hilfsanträgen ist er nämlich gestrichen worden. Zumindest so wie für mich ersichtlich war das dann keine Thematik. Das heißt, der Beschwerdeführer ist jetzt eigentlich davon ausgegangen, okay, das wird zurückverwiesen. Was jetzt aber die Beschwerdekammer macht, ist auf ein weiteres Argument der Beschwerdegegnerin einzugehen, nämlich auf eine erneute 123.2-Thematik. Ich habe ja vorher schon gesagt, Anspruch 1 hat ein Merkmal gehabt, dass entweder dieser Barcode dieser private Schlüssel ist oder ein weiteres optisches Zeichen. Das ist im Prüfungsverfahren dazugekommen und das wird eingescannt. Und die Gegnerin zeigt jetzt auf, während der mündlichen Verhandlung, dass dieses weitere Zeichen, dass das eingescannt wird, eigentlich nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist in den Anmeldeunterlagen.
Ein böser Tiefschlag.
Das ist ein sehr böser Tiefschlag, weil es einfach in der vorläufigen Meinung wirklich überhaupt nicht behandelt worden ist, nicht explizit erwähnt worden ist. Es ist lediglich erwähnt worden, es gibt noch Thematiken bezüglich einer Überschreitung, die soll aber bitte wieder vor der Einspruchsabteilung diskutiert werden. Jetzt wird der Beschwerdeführer nervös. Der hat jetzt 24 Hilfsanträge eingereicht und alle Hilfsanträge weisen dieses Merkmal auf, das die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung begründet. Ja, was muss man jetzt machen?
Ich meine, das ist wirklich eine unangenehme Situation, weil im Grunde genommen ist es schon einmal fragwürdig, dass das niemandem aufgefallen ist. Also gerade bei so einem Verfahren müsste man doch sehr genau drauf schauen, was man da beschränkt und wie man es beschränkt. Aber gut, wenn ich es nicht gesehen habe, dann...
Ja, ich gebe da recht. Änderungen während einer mündlichen Verhandlung sind so oder so extrem unangenehm. Ich habe bei der letzten mündlichen Verhandlung meine Uhr oben gehabt. Ich habe solche Änderungen machen müssen, spontan. Stresslevel 100 ist mir angezeigt worden. Also das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Das heißt, ich kann mich da wirklich gut in diese Lage versetzen. Was jetzt die Beschwerdeführerin gemacht hat, sie hat darum gebeten, kurz zu unterbrechen, damit ein neuer Hilfsantrag eingereicht werden kann und hat es dann vorgelegt. Und jetzt kommt eben diese sehr, sehr strenge Verfahrensordnung von der Beschwerdekammer, nämlich Artikel 13.2 ins Spiel, wonach es, also solche späten Änderungen, per Default, die müssen einfach nicht mehr berücksichtigt werden, außer und wirklich nur dann, wenn außerordentliche Umstände nachgewiesen werden können.
Wie zum Beispiel, dass das Argument nicht vorgebracht wurde bis jetzt.
Genau, die Beschwerdeführerin hat jetzt Folgendes argumentiert. Erstens, eigentlich hätte zurückverwiesen werden sollen. Zweitens, in der vorläufigen Stellungnahme wurde das nie behandelt. Drittens, eine Änderung, also die Streichung dieses Merkmals, es war einfach nur eine Alternative, ist so einfach, es ist weder komplex, noch würde es das Verfahren unnötig in die Länge ziehen. Und die Gegenargumente von der Beschwerdegegnerin waren dann folgende: Wir haben dieses Argument bereits in der Einspruchsschrift gebracht, nur weil es weder von der Einspruchsabteilung noch von der Beschwerdekammer explizit aufgenommen worden ist, heißt es noch lange nicht, dass ihr keine Möglichkeit gehabt habt, darauf zu reagieren. Und genau das ist dann auch von der Beschwerdekammer übernommen worden. Also sie haben dann wirklich gesagt, auch wenn das eine ganz einfache Änderung ist, ihr hättet bereits wirklich genug Möglichkeiten gehabt, auf diesen Vorwurf zu reagieren. Und wenn wir jetzt eine solche Änderung zulassen würden, dann müssten wir wieder zurückverweisen, beziehungsweise müssten alle Ansprüche, alle 95 oder 96 Hilfsanträge bezüglich dieses veränderten Merkmals neu geprüft werden und das kann nicht der Verfahrensökonomie entsprechen. Und aus diesem Grund machen wir von diesem Artikel 13.2 Gebrauch und lassen diesen Hilfsantrag nicht zu. Und das Patent wurde dann auch widerrufen.
Eine harte Entscheidung und insofern finde ich, das ist das tatsächlich sehr interessant, was die Verfahrensökonomie betrifft, weil diese Regelungen, die eigentlich für die Verfahrensökonomie geschaffen werden, führen ja, und das sieht man ja nicht nur an dem Fall, sondern an vielen Fällen dazu, dass sich die Komplexität des Verfahrens eigentlich zunehmend an den Beginn des Verfahrens verlagern muss. Also ich muss alles vorgebracht haben in Wahrheit mit dem ersten Schriftsatz. Was halt bedeutet, dass das sozusagen irgendeine Einschränkung, die im Laufe des Verfahrens passiert, wo ich dann vielleicht keine neue Angriffslinie aufmachen kann oder so, okay, einverstanden. Also ich muss alles vorbringen, damit es einmal im Verfahren ist, sonst ist es verspätet und ich muss zu allem Stellung genommen haben, sonst ist es verspätet. Auch wenn dann diese Argumentationslinie nicht weiterverfolgt wird, das geht aber auch nicht. Das heißt, ich muss auch alle Verteidigungs- oder Angriffslinien durchziehen durchs Verfahren. Was bedeutet, dass das Verfahren insgesamt irre aufwendig wird?
Dahingehend gebe ich dir recht, aber man muss sich natürlich nicht auf unvorhersehbare Angriffe vorbereiten. Also ich habe es selber gehabt, da wurde im Rahmen von der mündlichen Verhandlung ein paar Tage vorher nochmal eine neue Argumentationslinie vorgebracht. Die wurde tatsächlich von der Einspruchsabteilung zugelassen. Und dann habe ich aber auch relativ spät im Verfahren noch Änderungen vorbringen dürfen. Das heißt, die Einspruchsabteilung ist dann zumindest bemüht, so meine Ansicht, dass sie diese Kulanz auf beide Seiten gleich ausübt oder eben nicht.
Ja, nur dass das halt dann nicht ewig geht. Also ich kenne das auch, dass dann das hin und her noch zugelassen wird und irgendwann ist halt dann Schluss. Ja,
irgendwann muss
und
Schluss
und
sein, natürlich.
Den es dann trifft, den trifft es halt.
Das ist wirklich, aber es ist wirklich in dem Fall extrem unangenehm, wenn das während der mündlichen Verhandlung vom Beschwerdeverfahren passiert. Da denkt man so, okay, wirklich 25 Hilfsanträge, die habe ich vorher schon bearbeitet, eigentlich waren es 96 und alle 25 beinhalten jetzt dieses problematische Merkmal. Und dann gibt es noch die 13.2-Regelung. Ich habe verloren, das Ding ist tot.
Es wäre natürlich toll, wenn man jetzt noch im Beschwerdeverfahren eine Teilanmeldung einreichen könnte, aber leider sagt die Regel 36 explizit, dass das nur für die anhängige Anmeldung möglich ist und damit scheidet auch der Weg aus. Das heißt also, alles tot, unerwartet hart.
Sehr, sehr hart, aber ich glaube, was man sich für die Praxis mitnehmen kann, ist, dass man wirklich auch nicht immer nur auf die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer schaut, sondern wirklich auch immer genau überprüft, welche Einwände dann von der Einsprechenden, seien sie jetzt aufgenommen worden oder nicht, dass man das auch wirklich genau kontrolliert.
Aber auch ein schönes Beispiel, dass die mündliche Verhandlung also doch noch irgendwie zu einer überraschenden Wendung führen kann. Da merkt man, dass man auch mit viel Aufwand nicht immer, oder man sich nicht freikaufen kann. Manchmal kann man 94 Hilfsanträge, 400 Seiten Argumentation mit einem kleinen Wort abdrehen. Umso wichtiger, dass man beim Formulieren von den Ansprüchen wirklich sorgfältig ist, wirklich genau prüft, wo die Offenbarung herkommt und wirklich sicherstellt, dass da keine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung ist. Ein trauriges für den Patentinhaber, aber doch ein sehr eindrückliches Lehrbeispiel.
Absolut, ja, der Meinung bin ich auch. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt halt wirklich genau, dass man bezüglich der Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung in Europa nicht genau genug sein kann.
Ja, ich glaube, das ist ein Schlusssatz, den man wahrlich so stehen lassen kann. Und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge beim IP Courses Podcast.
Servus Gerd, bis zum nächsten Mal.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.